Wir begrüßen euch zur 472. Folge des Sneakpods. Wir besprechen heute für euch den Film Why Him und haben uns auf das riesige Anwesen eines Computerspieleentwicklers zurückgezogen. Mit mir hier, warum er? Robert Krüger.
Naja, weil ich halt, ne?
Ach so. Und die neue Spielfigur, das ist Claudia Nördinger.
Hi. Und Gustav mit dem deutschen Akzent ist Stefan Wiesbert.
Hallo.
Sehr schön.
Wie soll ich denn der deutsche Akzent?
Wie soll ich denn einen deutschen Akzent nachmachen, wenn ich Deutsch spreche?
Schwierig, gell?
Ja. Ich könnte den hessischen Akzent, den kriege ich manchmal hin. Gut. Why him? Worum geht's?
Ja, also erstmal tata tata, ich war in der Sneak, unglaublich.
Ich war in der Sneak und ich war nicht in der Sneak.
Ich war in der Sneak, ja. Und habe den Film Why Him? Fragezeichen gesehen. Eine Komödie mit Bryan Cranston und James Franco. Geschichte ist schnell erzählt. Bryan Cranstons Tochter, also sein Herzblatt, seine allerliebste Wundertochter, die unglaublich talentiert und schön und alles ist, hat, wie er herausfindet, schon seit einer Weile einen Freund, der bei ihm in der ersten Begegnung nicht den besten Eindruck hinterlässt, wobei die erste Begegnung erstmal nur übers Internet ist. Und
Den neuen Freund von der Tochter zum ersten Mal.
Ja, der sieht ihn halt in einer Internetkommunikation mit seiner Tochter. Und da macht der Freund nicht direkt so den allerbesten Eindruck. Aber da Weihnachten ansteht und er auch das Verhältnis mit seiner Tochter nicht gefährden will und seine Frau ihm auch gut zuredet und so, erklären sie sich alle bereit, zu Weihnachten zur Tochter beziehungsweise zu ihrem Freund zu fahren und ihn eben kennenzulernen. Und dann fahren sie eben Vater, Mutter und Teenager-Sohn. Und als sie dort ankommen, stellen sie fest, dass der im Video außerordentlich abgeranzt aussehende James Franco offensichtlich furchtbar reich ist, weil er eben irgendwelche hippen Computerspiele rausbringt und jede Menge hippe Leute bei sich im Haus wohnen hat, die dort ständig entwickeln und spielen und alles Mögliche tun. Und er hat dann so eine Art schwarzen deutschen Butler, wobei der alles andere als deutsch ist, der Schauspieler, aber er soll wohl deutsch sein, der mit ihm irgendwelche Kampfsportsachen trainiert und ihn immer mal überfällt, um zu sehen, ob seine Abwehr auch entsprechend gut ist, weil er ja so ein begehrter Typ ist, dass ihn jederzeit jemand umbringen könnte oder so, ich weiß nicht so genau. Und das Haus ist eben auch der heißeste Shit und alles total, naja. Und alles sehr, sehr vulgär, weil nämlich James Franco in dieser Rolle, in erster Linie ist er halt, ja, so am Anfang ist es ja klar, er muss so widerlich sein, wie man sich das nur vorstellen kann. Also er ist furchtbar vulgär und kommt auch dämlich rüber und dass man ihm nicht vertrauen kann, ist gleich offensichtlich. Also ist ganz klar, Bryan Cranston hasst ihn und versteht auch nicht, warum seine Tochter den jetzt gerade als Freund hat. Und dann relativ schnell fragt James Franco Bryan Cranston, ob er die Tochter fragen darf, ob sie ihn heiraten will und hofft eben auf seinen Segen und dass das alles dann unter keinem guten Stern steht, ist ja eigentlich auch klar. Gut, und dann gibt's halt so vieles, was dann kommt, kann man sich im Prinzip vorstellen, was eben dann in so einer Komödie so alles passieren muss. Zum Teil ein bisschen krasser, als man sich's jetzt so vorstellen würde. Zum Teil vielleicht auch nicht ganz so krass, wie man befürchten würde. Aber letztendlich ist das alles vertrautes Komödienland.
Okay. Ja. Der wohnt auch mit seinen Leuten zusammen bei sich, oder wie, das habe ich eben nicht richtig verstanden.
Ja, es ist irgendwie so, in seiner Villa hängen irgendwie so alle möglichen Leute rum, die arbeiten zum Teil, aber die sind irgendwie auch immer da oder viele scheinen immer da zu sein. Irgendwann fragt es Bryan Cranston auch mal so, wie viele wohnen hier oder wer wohnt hier alles, und da stellt sich dann halt raus, dass James Franco das auch nicht so genau weiß, ist auch irrelevant, weil das ja riesig ist und okay. Und ja, er ist halt so, das ist halt so ein bisschen so wie eine Computerspielkommune vielleicht oder sowas.
Ja. Aber, das erinnert mich ja an den aktuellen Gimlet Startup Podcast, wo die über Duff Charney reden. Der hat American Apparel, das war so ein T-Shirt-Firma, gemacht. Mhm. Und bei dem haben wohl auch die Leute angeblich irgendwie so halb bei ihm gewohnt, halb gearbeitet, halb hatte sie missbraucht, wie auch immer. Das war ganz creepy da. Deswegen, okay. Das kam jetzt nur so als Assoziation und ich dachte, dass es vielleicht eventuell darauf auch beruhen könnte.
Aber. Naja, so Stories hört man ja öfter mal, gell, dass so Firmen irgendwie, die möglicherweise von irgendjemandem mitgegründet werden, der ein bisschen Geld hat oder irgendwas geerbt hat oder so, dass das dann so ähnlich läuft, wie das, was Claudia jetzt in dem Film beschrieben hat. Das habe ich schon mal, also ich weiß jetzt die Details nicht mehr, aber ich hatte sowas schon mal gehört, dass es sowas gibt.
Ja, in dem Fall soll es halt einfach auch nur, es soll einen Lebensstil zeigen, der Bryan Cranston-Figur halt möglichst fremd ist und den er irgendwie auch total ablehnt und so. Es ist auch so, der in dieser James Franco-Villa sind dann irgendwie so eigentlich Kunstwerke, die halt total ordinär sind, die er selbst gemacht hat zum Teil. Oder dann ist irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll, das ist so ein ausgestopfter Elch, aber der steht in einem, wie in einem großen Aquarium, und da ist aus irgendeinem Grund Urin drin oder sowas. Ich weiß nicht mehr so genau warum. Also jedenfalls, naja, es ist eben alles so, ja. Also ganz, ganz furchtbar findet Bryan Cranston das. Und ich meine, man kann sich dann ja auch vorstellen, dass eben der Film zum Teil, also die Frage, es gibt ja im Prinzip dann nur zwei Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, dass die Tochter auch rausfindet, dass der Typ fürchterlich ist. Oder es gibt die Möglichkeit, dass Bryan Cranston rausfindet, dass der gar nicht so schlimm ist, wie er dachte. Und da die Rolle nur mit James Franco besetzt ist, der ja auch ein bisschen bekannter ist und so, kann man sich schon denken, dass vermutlich Letzteres der Fall ist. Das Problem ist nur, dass ich finde, für die Zuschauer überträgt sich das überhaupt nicht. Der Typ ist am Anfang schwachmaten, unerträglicher, und das ist am Schluss meiner Meinung nach auch. Insofern weiß ich nicht so richtig, wo da die Entwicklung herkommen soll. So, der ist einfach, es ist unerträglich. Und ich finde auch, er ist überhaupt nicht, also ich kann auch aus meiner weiblichen, etwas jüngeren Perspektive nicht nachvollziehen, was diese Frau an ihm findet. Er sieht überhaupt nicht heiß aus. Er ist reich, aber so wird sie eigentlich nicht eingeführt, dass das für sie jetzt das Entscheidende sein sollte. Er ist deutlich dümmer als sie, eindeutig. Also es ist schon, also dieses Why him blieb für mich eigentlich den ganzen Film so stehen.
Also du konntest dann nicht, wie ich jetzt einfach mal rate, den Vater irgendwann nachvollziehen, als er dann gesagt hat, ach ja, mein Gott, der ist ja doch ganz nett.
Ja, also ganz so ist es auch nicht, aber nee, konnte ich nicht. Ich muss aber auch zugeben, ich habe ja eigentlich immer in Bryan Cranston-Filmen das Problem, dass ich ihn auch nicht mag. Ich weiß, dass es für viele ein Skandal ist und so, aber ich mag ihn nicht und ich finde ihn auch nicht besonders lustig und ich finde ihn hier auch nicht lustig. Insofern war das für mich einfach eine sehr schwierige Sneak-Verkaufstransaktion, wo ich eben diese beiden Hauptfiguren in einem Film, den ich auch an sich als nicht besonders lustig empfand, vorgesetzt bekommen habe. Da war für mich nicht sehr viel zu holen. Es gibt ein paar Szenen, die ich lustig fand. Also es ist nicht so, es ist kein Film, der keine Lacher hat oder sowas. Aber ich fand ihn nicht besonders lustig. Ja. Tja, weiß auch nicht, was ich da mehr zu sagen soll. Ich würde ihm niemandem empfehlen und ja.
Es hätte ja noch in der Realität die dritte Variante gegeben,
ja.
Dass Bryan Cranston einfach feststellt, dass das ein Idiot ist und seine Tochter aber an ihm festhält und dann zerstreiten sie sich, Ende der Geschichte.
Ja, aber nicht in der Komödie.
Oder sie. Es geht dann
aber
einfach
hattest
so weiter.
Du das Gefühl, dass das Wahrscheinlichere gewesen wäre?
Ja, der Vater findet ihn blöd, Sie findet ihn toll. Jo, dann geht's halt trotzdem so weiter.
Ja gut, ich würde sagen, realistisch wäre, der Vater findet ihn weiterhin blöd und sie stellt ein bisschen später fest, dass er blöd ist und trennt sich dann auch noch von ihm. Hm. Ja. Naja, also, nee. Das ist übrigens von dem Regisseur, der auch Along Came Polly gemacht hat, den ich ja eigentlich mag. Gut, ich habe ihn jetzt ehrlich gesagt schon wahrscheinlich 10 Jahre nicht gesehen, aber ja, also ist eigentlich ein Film, den ich durchaus sympathisch finde. Den hier finde ich nicht sympathisch, aber das liegt eben auch an den Darstellern für mich. Ja.
Okay.
Also auf jeden Fall, ich würde auch bezweifeln, dass irgendjemand jetzt behauptet, dass das irgendwie ein komödiantisches Meisterwerk ist. Es gibt bestimmt Leute, die ihn um einiges lustiger finden als ich, aber gut ist er nicht. Tut mir leid, das kann mir wirklich niemand erzählen, dass er dieser Meinung ist. Na, jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommen bestimmt doch irgendwelche aus ihren Löchern gekrochen. Aber nein.
Das okay. Löchern klingt kochen.
Klingt ein bisschen,
als unsere Zuschauer in Löchern leben würden. Bitte.
Naja, in den Löchern, in denen man Why Him gut findet.
Es klingt so ein bisschen so, als hätte irgendwie irgendjemand gesagt, hier diese Computerspielindustrie, da müssen wir jetzt doch mal irgendwie Geschichten erzählen und dann unbedingt versucht hat, irgend so ein Drehbuch da rein zu shoehornen und das hat nicht so richtig hingehauen. Irgendwie so.
Ich weiß nicht, vielleicht war das die Idee, bevor James Franco eingestiegen ist, weil James Franco ist einfach so, ich meine, in dieser Rolle kann man sich natürlich vorstellen, irgend so eine Type, die einfach so ein Arsch spielt und so, aber James Franco spielt hier so eine klassische James Franco, im Prinzip nur eine Variation dieser Stoner-Personality, die er in allen möglichen Filmen spielt, nur dass er halt hier jetzt noch richtig reich ist, und der ist einfach eine Karikatur seiner selbst. Und das ist so unglaublich overplayed, wie der ist. Also es ist wirklich so, niemand ist es. Es gibt solche Personen nicht, wie der ist. Und warum man dann irgendwie, nachdem man das anderthalb Stunden oder was weiß ich wie lange angeschaut, warum man das dann am Schluss aus irgendeinem Grund plötzlich charmant finden soll, das ist mir einfach unklar. Ich find's einfach nur, weil ich meine, was ist los mit James Franco? Ich glaube, na gut, ich denke einfach, dass ich seinen Sinn für Humor überhaupt nicht verstehe. Aber das ist doch, was der da darstellt.
Schreibst du mal eine Mail und fragst mal, Alter, was geht?
Also ganz ehrlich, ich finde ihn fast eher ein bisschen gruselig, weil das so von null Gespür für komödiantische Realitäten spricht. Das ist einfach so, keine Ahnung.
Das war gerade so ein Claudia Trapattoni-Moment so. Ja? Was erlaube Franco, hatte gespielt wie Flasche leer.
Nein, aber ich meine, er ist einfach, finde ich, häufiger, vor allen Dingen in den letzten Jahren ist er so. Und ich verstehe ich verstehe das nicht, was er da tut. Aber vielleicht ist er auch einfach nur so, wer weiß das schon.
Vielleicht sind's Stoner, hat jetzt zu viel Geld und spielt halt irgendwelche quatschigen Rollen, die ihm irgendjemand aufschwätzt.
Ja, oder das sind, aber zum Teil sind das ja dann auch anscheinend so, also der Film würde ich jetzt bezweifeln, dass es so ist, aber bei manchen dieser Filme sind das ja anscheinend auch solche Herzensprojekte von ihm und dann kommt trotzdem sowas bei raus und dann denkt man sich doch so, okay, keine Ahnung. Ich bin jetzt auch nicht über alle Maßen enttäuscht, weil ich war nie ein riesiger Fan oder so, aber ich wundere mich einfach über ihn. Ich meine, wer würde so eine Rolle freiwillig spielen und mit so viel Gusto, aber okay. Ich gebe.
Ist die Frage, was wie das Drehbuch sich gelesen hat für ihn.
Ja, aber das kann, also das, was er da macht, kann man gar nicht niederschreiben. Ich wüsste nicht, wie man das, diese ganzen Manierismen, die der hat und dieses vollkommen absurde Auftreten, ich wüsste nicht, wie man das in Worte fassen soll. Deswegen scheitere ich hier auch gerade. Also, ich find's bizarr. Aber gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man sich den Trailer anschaut, man eigentlich schon einen ganz guten Eindruck davon hat, wie das so aussieht. Ich gebe 4 Punkte, weil ich an ein paar Stellen doch gelacht habe. Und ich in gewisser Weise auch finde, was so den Humor angeht, war der Film nicht so krass daneben, die meiste Zeit, wie ich am Anfang befürchtet hatte, insofern.
Ja. Okay.
Also nicht so krass daneben bedeutet, nicht so geschmacklos, wie ich befürchtet hatte.
Okay. Naja, aber du warst jetzt, keine Ahnung, seit Monaten nicht mehr in der Sneak. Oh, nee, du warst zwischendurch zweimal. Aber schon sehr lange nicht. Und dann wird man mit sowas begrüßt, das ist ja auch nicht sehr höflich.
Ja, ich habe echt einen Lauf, gell? Ich weiß nicht, ich glaube, der letzte Sneak-Film, den ich gesehen habe, war auch so ein Mist. Naja, aber da habe ich ehrlich gesagt jetzt schon gemerkt, dass, ich weiß nicht, ob ich im Herzen noch eine Sneakerin bin. Also ich habe es zwar ausgesessen, aber ich dachte schon so, boah, warum würde man sich das antun, wenn man so gute Alternativen hat, wie ins Bett zu gehen oder zu Hause irgendwas aus der Konserve anzuschauen oder sowas. Ja, naja.
Skandal, das wollen unsere Hörer nicht hören.
Ich weiß. Ich werde mich dem aber weiterhin aussetzen und hoffen, dass sich daran wieder was ändert. Wäre ich in der Vorwoche gegangen, hätte ich La La Land gesehen. Insofern.
Oh, okay.
Stefan, erzähl du mir vielleicht mal, was ich da verpasst habe. Oder?
Ja, mache ich gleich auf jeden Fall. Ich war diese Woche zweimal im Kino und ich muss sagen, es war einfach so schön zu wissen, dass jetzt gleich Filme kommen, auf die ich mich zumindest freue und die ich interessant finde zu schauen. Und ich mir dann gedacht habe, boah, wenn du jetzt in die Sneak gehen willst, dann kannst du doch irgendeinen großen Quatsch haben. Von daher ging es mir sehr ähnlich. Fand du mich auch noch so an. Ging es mir sehr ähnlich, wie es dir ging. Mit der Überlegung so, Sneak ist ja vielleicht doch nicht die allerbeste Idee, aber ich denke, ich werde auch wieder in die Sneak gehen, das gehört irgendwie dazu. Also diese Spannung zu haben dann und nicht zu wissen, was kommt. Ja. Wollen wir noch kurz eine Droge der Wahl einschieben, bevor ich dann über La 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 Land plaudere?
Ja, und
ich ein bisschen dazu vorsinge? Nein, werde ich nicht.
Ich überlege noch, ob ich das möchte oder nicht.
Ich singe nicht. Ja, weil ich weiß, dass ich keiner hören möchte.
Ich habe eine Droge der Wahl jetzt hier tatsächlich noch gerade eben reingereicht bekommen. Ich habe die per
Handy. Ach, hey. Ja. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass du gutes Studiopersonal hast, aber du hast echt gutes Studiopersonal.
Oh, ja, Mann. Das hat gerade
noch die Emanzipation um 20 Jahre zurückgeworfen.
Wie, was Nein, hat denn das mit Emanzipation zu tun, wenn gefragt. Sie freundlich ist? Findest du das?
Genau, lass mich doch mal erklären. Ja. Ich kann mich nämlich nicht bewegen, weil meine Tochter tatsächlich auf meinem Bauch schläft. Und ich mich deshalb, ich kann zwar sprechen und wie lange das hier noch gut geht, werden wir auch gleich sehen. Aber ich kann mich nicht bewegen und habe meine Droge der Wahl vor der Sendung leider vergessen. Und dann habe ich sie mit dem Handy per WhatsApp-Nachricht ins Nachbarzimmer bestellt. Und jetzt habe ich ein Bier, und zwar Pompeianus, das habe ich schon mal in der Sendung getrunken. Das ist noch übrig von Stefan, von deinem Junggesellenabschied.
Von meinem Junggesellenabschied? Da gab es so fancy Bier?
Naja, was heißt fancy? Das hat der Christoph mitgebracht aus Aschaffenburg und das hatten wir dann auf dem Zeltplatz.
Siehst du, ich habe doch gerade noch gedacht, Pompeianus, kommt das aus Aschaffenburg?
Ja. Ach. Genau. Und davon habe ich jetzt hier die letzte Flasche. Ist schon im Dezember abgelaufen, aber da muss ich jetzt wohl durch.
Scheiße.
Wie scheiß?
Ich wollte mir gerade ein Reverse Manhattan machen. Oder so Brooklyn Nullkorb mäßig. Jetzt habe ich gerade 5 Zentiliter Rye da reingeschüttet.
Oh. Ich hab grad gemerkt, als du Scheiße gesagt hast, dass ich jetzt schon wieder diesen böses Wortreflex antrainiert habe mit dem kleinen Kind im Haus.
Oh.
Weil ich nämlich sofort so, Saft darf man doch nicht sagen, gedacht habe.
Doch, bei uns im Podcast dürfen wir alles sagen, was wir wollen. Ich habe jetzt einfach noch ein bisschen mehr das Kino ergänzt und werde einfach mehr Wermut reinschütten.
Okay.
Müssen wir heute
wird es ein großer.
Ja, ich finde, da spricht nichts dagegen.
Nein.
Oder?
Nachdem das in der letzten Sendung, die wir zu viert gemacht haben, so ein Erfolg war.
Oh, da bin ich am Schluss ganz schön ausgefasert, muss ich ja sagen. Das ist mir beim Schneiden, dachte ich mir so, alter Schwede, du bist ganz schön dicht gewesen. Aber naja.
Hat man gar nicht gehört.
Nein, doch. Ich hab's doch gehört.
So, jetzt lass uns mal über La La Land reden. Ich habe ja vor drei Wochen oder sowas über Whiplash geredet und war damals schockiert, dass der Regisseur, 85 geboren ist oder sowas.
Ja.
So, drei Wochen später, Golden Globe in der Tasche, immer noch 85 geboren.
Ja, der ist auch nicht älter geworden.
Erzähl mal.
Und hat ein wunderbares, einen Musical-Film gemacht mit Ryan Gosling und Emma Stone. Und ich muss mal ganz kurz wieder zurück an meinen Platz. Es tut mir leid, ich bin hier noch ein bisschen Ich bin noch hinter der Bar unterwegs gewesen, weil ich noch Eis nachholen musste. So. Da bin ich wieder. So. Es geht darum, wir lernen Emma Stone und die spielt Mia, eine Filmschauspielerin, die versucht oder die gerne Schauspielerin wäre, die versucht Rollen zu bekommen, deswegen immer wieder zu diesen, was heißt ein Audition auf Deutsch?
Vorspielen? Vorsprechen.
Gott.
Das heißt doch so, ne?
Ja, ich glaube, ja. Vorsprechen geht. Und da aber mäßig keinen Erfolg hat. Und auf der anderen Seite lernen wir Sebastian kennen, gespielt von Ryan Gosling. Er ist Jazzpianist, der spielt so in Clubs und träumt davon, irgendwann mal seinen eigenen Club zu eröffnen. Am Anfang in der Öffnungssequenz gleich ganz wundervoll Stau in L.A. Also das Übliche, was man so von L.A. immer hört, es ist sechsspurige Autobahn und trotzdem stehen sie alle. Die Leute fangen an zu singen, die Leute fangen an zu schnipsen, die steigen aus ihren Autos aus, sie tanzen. Also das, was man von so einem Musical so richtig erwartet und sehen möchte, so man den Musical sehen möchte. Und die Szene endet halt damit, dass die beiden sich gegenseitig überholen und er nicht sehr freundlich ihr gegenüber ist und sie auch nicht ihm gegenüber. Dann sieht man ihre Eröffnungsszene, dann sieht man Schnitt zurück, gleiche Szene aus seiner Perspektive, seine Eröffnungsszene und dann treffen sie später in einem Club wieder aufeinander, also so ein Jazzclub, weißt du, so coole Bar, dunkel gehalten, Jazzmusiker, also er spielt da irgendwelche, er muss dann irgendwie so das übliche Programm spielen, J.K. Simmons, den wir auch schon aus Whiplash kennen als den Bösen sozusagen, spielt auch hier wieder ganz, ganz wundervoll den Grießkram, der möchte, dass er gefälligst das spielt, was an diesem Abend angebracht ist und das sind Weihnachtslieder und nichts anderes sonst und dann spielt er halt dann doch irgendwann so Free Jazz, also jetzt gar nicht so free, sondern richtig eigentlich coolen Jazz, aber es passt ihm halt nicht und dann fliegt er raus und dann treffen sie aufeinander und sie krachen eigentlich nur kurz ineinander und sie wollte ihm sagen, dass es toll ist und er rennt halt raus und sie treffen sich dann später nochmal und wir sehen sie in ihrer ja, Mädels-WG, Schauspielerinnen-WG, wie sie dann auch da sich auf einen Abend mit Ausgehen vorbereiten. Auch da wieder eine ganz wundervoll gefilmte Tanzszene oder Singszene, wie sie durch diese WG laufen, von Zimmer zu Zimmer, raus, rein, Gänge, die Kamera fährt einen anderen Gang lang, als die Tänzer tanzen und so. Echt cool gemacht. Also das hat dieses Musical-Effekt. War richtig toll umgesetzt, hat mir richtig gut gefallen. Die Geschichte ist nicht ganz so stark. Die beiden treffen dann nochmal aufeinander. Sie verlieben sich Hals über Kopf ineinander. Sie verbringen Zeit miteinander. Sie ziehen zusammen. Und sie haben dann so diese Beziehungsschwierigkeiten, als er dann von einem alten Schulfreund Keith, gespielt von John Legend, einen Job in seiner Band angeboten bekommt, die sich Jazz nennt, aber so modernen Jazz spielt, halt sehr, sehr poppig. Also er spielt dann auch Keyboard und Orgel und so eine komische Orgel, die so dauernd so Jaultöne macht und so weiter. Und aber er ist halt auf Tour, er verdient Geld, er ist halt auf Tour und ist auch nie zu Hause. Und sie fängt dann an und schreibt ein Personenstück und ja, da entwickelt sich das dann weiter. Ich möchte jetzt nicht die ganze Geschichte fertig erzählen. Sie hat aber ein ganz wunderbares Ende, wo eben nochmal in einem Stück quasi alles zusammengefasst wird, was man jetzt gerade gesehen hat. Und ja, wir sehen viel Tanz, wir sehen viel Gesang. Ist Musical, gehört dazu. Mir hat's wirklich gut gefallen. Ich habe es auf Englisch geschaut. Emma Stone singt so, geht so. Ryan Gosling singt schon besser. Emma Stone kann halt nicht tanzen, was echt traurig ist, aber wir vermuten, also ich war mit meiner Frau da, dass das wahrscheinlich nur uns Tanzvorgebildeten so extrem aufgefallen ist und vielen anderen Leuten gar nicht so auffällt, weil sie tanzt schon ganz nett, aber ja, irgendwie Drehungen sehen halt einfach ganz langsam aus, aus bestimmten Gründen, weil sie halt den Kopf nicht mitdreht oder ihn halt nicht stehen lässt, so, was man halt machen sollte, damit man einfach schneller drehen kann. Er tanzt hingegen echt gut und schön ist auch, wie sie diese alten Tanzfilme zitieren, also Gene Kelly und Fred Astaire und Frank Sinatra und also ich habe jetzt nicht viele von diesen Filmen gesehen, wahrscheinlich habe ich keinen komplett gesehen, aber immer, man sieht natürlich immer mal Ausschnitte oder in irgendeiner Choreografie sagt ein Trainer, hier an der Stelle machen wir jetzt eine Fred Astaire-Drehung und die nennen wir so und dann guckst du dir das Video irgendwie auf YouTube mal an, um zu sehen, wie der sich dann an der Stelle gedreht hat und so. Und da war halt ganz viel von dabei und das hat's wirklich echt richtig schön gemacht.
Schön.
Sowieso waren die Farben und das Gefühl und die Musik und es war halt auch ganz, ganz viel auch Jazz dabei. Also er darf dann auch in gewissen Teilen immer mal wieder seine Jazz-Fähigkeiten rauslassen und er geht dann mit ihr in den Jazzclub. Sie sagt, ich mag keine Jazzmusik, so pauschal. Ja, du hast noch nie es richtig erlebt. Dann gehen sie zusammen in den Jazzclub und erklärt ihr, was so toll und was so besonders an Jazz ist und warum man das so mögen muss. Und ja, das hat mich schon direkt fröhlich gemacht. Einfach so dieses, ja, also ich mag ja Jazz auch hin und wieder ganz gerne hören. Und ja, dann ist das natürlich wundervoll, wenn man das so, diese Begeisterung damit erlebt. Ja, ich gebe 9,5 Punkte. Ich mag den Film sehr.
Toll. Oh, ich hoffe, dass ich ihn auch so liebe. Aber er klingt wirklich toll. Und alles, was ich gesehen habe, war toll.
Es ist einfach ganz wunderschön, ja.
Schön.
Ja, die Geschichte ist halt dünn, aber mein Gott.
Ach ja, aber.
Und um der Oper wissen wir auch alle, wie es ausgeht. Ich muss jetzt mal was trinken.
Und in Phantom der Oper ist die Musik ein Problem.
Ist halt Andrew Lloyd Webber.
Genau. Okay, ja, das klingt wirklich sehr, sehr schön. Da habe ich große Lust drauf. Werde ich auf jeden Fall auch noch nachholen.
Bob, du brauchst es nicht anzugucken.
Bob ist, glaube ich, geflohen.
Oh, okay.
Weil wir hier zu laut rumgeschrien haben.
Oder jemand anderes schreit rum. Aber das macht nichts.
Genau. Jo. Und du hast noch was Aktuelles gesehen, was ich auch unbedingt sehen möchte, nämlich Arrival.
Genau, einen Tag vorher war ich auch schon mal im Kino. Das war so wundervoll, zweimal in der Woche hintereinander ins Kino zu gehen. Ach ja, ich gehe auch so gerne ins Kino. Es war sehr schön. Ich habe Arrival geschaut, genau. Arrival ist ein Science-Fiction-Film. Es landen 12 Raumschiffe, sie nennt die dann Muscheln. Den habe ich auch auf Deutsch geschaut. La La Land habe ich auf Englisch geschaut in der OV. Jetzt sind wir extra nach Frankfurt gefahren, weil es hier bei uns in Wiesbaden, Mainz oder MTZ oder so, es gab nirgendwo La La Land auf Englisch zu einer vernünftigen Zeit und in Frankfurt im Metropolis. Die haben den sogar verlegt vom kleinen in den großen Saal, also irgendwie in 5. Das ist ja, sind ja eine von den beiden großen ganz oben. Kam La La Land die OV-Version. Das fand ich ziemlich cool. Ja. So, Arrival. 12 Raumschiffe landen auf der Erde und wir erleben mit der Linguistin Louise Banks, gespielt von Amy Adams, wie sie versucht, Kontakt mit diesen Außerirdischen aufzunehmen. Also sie wird vom Militär gerufen, es gibt so ein bisschen hin und her, dass sie da mal mit denen Kontakt aufnehmen soll, dass sie die Sprache von denen verstehen. Sie fing ganz schön an, dieser Captain, der sagt hier, sie müssen das jetzt machen für uns, spielt ihr einfach so eine Sounddatei vor mit so einem. Ja, okay, jetzt übersetzen Sie mir das, was das heißt. Und die so, das kann ich nicht übersetzen. Ich kann das vielleicht im Arabischen, weil ich da die Sprache schon kenne oder eben in einer Sprache, wo ich so ein bisschen mehr Einfluss habe, aber hier kenne ich gar nichts. Ich muss da mit. Nee, sie kommen nicht mit. Ja, ich muss mit. Und dann geht's halt 15 Mal hin und her und dann kommt sie am Ende mit und geht halt zu diesen Raumschiffen und da ist es halt so, dass der dass da zusätzlich noch ein Mathematiker hinzugezogen wird, gespielt von Jeremy Renner. Der Colonel wird übrigens von Forrest Whitaker gespielt.
Ja.
Das ist so ein, ja, ich glaube, Bobs Lieblingsnebendarsteller oder einer. Ja, jetzt habe ich mich gerade aus dem Konzept gebracht. Genau, sie sind jedenfalls da und bei den Raumschiffen ist es dann halt so, dass die in einer bestimmten Regelmäßigkeit ein Tor öffnen Und dadurch können sie dann halt rein und einfach da in diesem, ja, das ist eigentlich nur ein langer Gang, rumlaufen oder reingehen und so versuchen, irgendwie Kontakt aufzunehmen. Und dann gibt es da so eine Glasscheibe und dahinter ist so ganz viel Nebel und da tauchen dann halt so Siebenfüßer auf. Und sie versucht dann halt Kontakt mit denen aufzunehmen und über Stimmsprache, also gesprochenes Wort und so, funktioniert es halt gar nicht. Aber dann über Schriftsprache, weil die halt, also sie nimmt halt so ein Whiteboard mit und schreibt Sachen drauf und dann die anderen, die Außerirdischen machen so Kreise und die fangen dann halt langsam nach und nach an, diese Kreise zu analysieren. Mhm. Und ja, kriegen dann halt mehr Kontakt. Es gibt noch, ja, nicht eine Nebengeschichte, aber sie hat halt quasi das, damit fängt es auch an, die Erinnerung zu tragen, dass ihre Tochter an Krebs gestorben ist. Und ja, deswegen, sie ist irgendwie alleine, wohnt da irgendwo an zum See und so. Und ja, dann geht's halt, das schießt immer so von der Seite rein, ist, ja, ich finde es manchmal ein bisschen zu dick. Zum Ende hin löst sich's aber sehr schön auf und ich finde auch die Idee, die ich natürlich jetzt nicht erklären kann, weil sonst ist irgendwie der ganze Gag weg, die der Film vermittelt, sehr, sehr, also gefällt mir sehr gut. Also fand ich richtig schön. Was ich richtig cool fand, bei dem Film war es ganz oft so, dass sie, wenn irgendwas passiert ist, also sie sind irgendwie in irgendeinem der amerikanischen Bundesstaaten, ich weiß gar nicht mehr wo, zu dieser Muschel gefahren und also zu diesem Raumschiff hin. Aber es gibt auf der ganzen Welt noch so Raumschiffe und die Länder gehen halt ganz unterschiedlich damit um, mit diesen Raumschiffen Kontakt aufzunehmen. Und ja, die Russen und die Chinesen haben halt andere Intentionen als die vermeintlich friedliebenden Amerikaner oder irgendwelche Südamerikaner oder sowas. Da gibt's dann halt auch immer noch so diese Konflikte auf der Ebene, wobei sie da nicht sehr viel involviert ist und auch der Mathematiker nicht. Das sind halt dann mehr die Soldaten oder die Ministerien, wo sie halt nur so, was wir so am Rande mitkriegen, aber eben nicht so direkt involviert sind. Jedenfalls, wenn so Sachen passieren, dass das Raumschiff irgendwas macht oder wenn diese Außerirdischen zum ersten Mal auftauchen, ist es ganz, ganz lang so, dass wir die Gesichter der Umstehenden sehen. Mhm. Und du hörst die Sounds und du hörst so ein bisschen, dass Leute was sagen oder was beschreiben oder so, aber du siehst es nicht. Mhm. Also du siehst halt nur die ganze Zeit, wie die Leute da hingucken und erschreckt sind oder mit großen Augen und dann siehst du nochmal einen Schnitt und nochmal einen Schnitt und am Anfang dachte ich so, oh, das nervt jetzt, komm auf den Punkt, aber irgendwie erhöht das auf eine sehr angenehme Art die Spannung, was denn da jetzt wo sieht, du malst ja schon Sachen aus, du überlegst ja schon was und so, das hat mir sehr gut gefallen, also das fand ich richtig schön und die sieht halt echt schön aus, also das mochte ich. So, dieses Raumschiff, in dem Raumschiff, das sieht man auch im Trailer schon, gibt's halt so eine Situation, wo so ein bisschen Schwerelosigkeit ist und dieser Übergang ist auch sehr schön. Ja, Schwerelosigkeit begeistert mich eh. Irgendwann muss ich dann nochmal gucken, dass ich das mal mache. Aber das dauert noch ein bisschen. Vielleicht bewerbe ich mich doch nochmal bei der NASA.
Oh Gott.
Na, aber eher bei der ESA. Ein Freund von mir arbeitet jetzt bei einem Zulieferer von der ESA. Ja. Sehr lustig, der macht irgendwie Objektive. Also wahrscheinlich nicht viel Schwerelosigkeit. Ja. So, Arrival. 8,5 Punkte, mochte ich sehr.
Sehr gut. Schön.
Nicht so enthusiastisch wie La La Land, aber trotzdem ein sehr guter, spannender Film.
Schön. Ja, auf die Filme freue ich mich beide. Also ich freue mich eigentlich vor allen Dingen auf Arrival, Aber ja, mal sehen.
Der ist schon fast raus, gell? Da muss jetzt ein bisschen nicht
raus. Ich weiß, der ist, nee, ich will den OV auf jeden Fall schauen. Ich werde auf keinen Fall ins Kino gehen und ihn synchronisiert anschauen. Und die OV ist schon raus, regulär. Allerdings in den kleineren Programmkinos oder so, auf jeden Fall gibt es zwei Kinos in Frankfurt, die immer mal dann hinterher noch mal so ein bisschen nachgreifen. Und es könnte schon sein, gerade wenn vielleicht die ein oder andere Oscar-Nominierung noch kommt, dann bringen die das vielleicht noch mal. Deswegen, ich habe die Hoffnung, dass in den nächsten 2-3 Monaten ich da vielleicht noch eine Chance habe.
Oh, okay. Wann gibt's die?
Ich habe befürchtet, dass du das jetzt fragst. Ich weiß nicht auswendig, aber müsste jetzt sehr bald sein eigentlich.
Ja.
Jo. Oder Anfang Februar oder sowas. Ja, also jedenfalls, ja.
Keine Ahnung. Ende Februar sind doch schon die Verleihungen, oder?
Ich weiß es nicht auswendig. Das können ja die Hörer selbst nachschauen oder uns belehren in den Kommentaren.
Die Nominierungen sollen am 24. Januar bekannt gegeben werden.
Ah ja, okay, das ist ja wirklich sehr bald. Na, dann wissen wir bald mehr. Und vielleicht kann ich dann Arrival auch noch im Kino anschauen. Ansonsten werde ich es zu Hause nachholen. Gut. Noch irgendwas dazu, oder war es das?
Nee, anschauen. Lohnt
sich. Okay. Ja. Gut, dann komme ich zu meinem zweiten Film. Okay, ich weiß jetzt gar nicht so richtig, wie ich anfangen soll. Ich befürchte, ich habe eine Menge zu sagen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es dich besonders interessieren wird, weil ich habe jetzt die Tage eure Love and Friendship-Besprechungen nachgehört, die mich verblüfft hat, nachdem Mark Kermode den Film ja sehr gelobt hat. Und eigentlich auch,
Love and Friendship nochmal.
Das war diese Jane Austen, frühe Jane Austen Novelle, die Verfilmung. Und es ist eigentlich so, dass alle Elemente daran mag ich. Nicht, weil ich irgendwie ein unterbelichteter Kostümfilmfan bin, sondern weil ich Jane Austen für eine der klügsten Schriftstellerinnen der Vergangenheit halte und ihre Texte unheimlich klug finde. Und eben auch ansonsten, was die Darsteller angeht, wäre einiges dabei, was mich interessiert. Und wie gesagt, Mark Kermode hat gesagt, dass er ihn toll findet. Insofern war ich doch verblüfft über eure Besprechung. Aber mal sehen, ich habe den Film noch nicht gesehen. Der Film, den ich gesehen habe, heißt Far from the Madding Crowd. Der ist aus dem Jahr 2015 von Thomas Vinterberg. Thomas Vinterberg ist der Däne, der mit Das Fest in alten Zeiten und auch mal einer von den Dogma-Leuten war und in den letzten Jahren zum Beispiel Die Jagd.
Macht der noch Dogma? Also ist der auch?
Nee, der ist schon lange nicht mehr.
Ganz regulär gedreht.
Ja. Dieser Film ist eine Literaturverfilmung auch, und zwar von einem Roman von Thomas Hardy. Thomas Hardy ist in Deutschland, glaube ich, nicht so bekannt, ist letztlich ein Zeitgenosse von Dickens, also das meiste ist bei ihm so zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, wird allerdings in Großbritannien immer noch gerade in der Schule und so ziemlich viel gelesen. Und ich muss zugeben, dass ich in meinem ganzen Anglistikstudium und während meiner Zeit als Wissenschaftlerin in den English Studies nur ein einziges Buch von ihm gelesen habe und mich da irgendwie auch nicht so richtig, also irgendwie ging das so ein bisschen an mir vorbei. Und jetzt, als ich dann wusste, ich will diesen Film anschauen, habe ich mich doch noch mal an den Roman gewagt. War ein ganz interessantes Leseerlebnis, weil ich erst mal ganz schwer reingekommen bin und lange Zeit, also ich würde sagen bestimmt 60 Seiten gedacht habe, so, oh, das ist aber Arbeit. Es hat mir eigentlich nicht gefallen. Und dann irgendwann war ich doch drin und dann fand ich es mit jeder Seite besser. Und als ich am Schluss, also die letzten 50 Seiten, war ich begeistert von diesem Buch. Also fand ich es wirklich fantastisch. Deswegen, ich würde jetzt, glaube ich, doch irgendwann doch mal ein bisschen Thomas Hardy nachlesen. Aber es ist recht anstrengend zu lesen. Also nicht ganz so gefällig, wie Dickens sich liest. Die Geschichte ist die Geschichte von einer jungen Frau, Bathsheba Everdeen. Everdeen ist übrigens, da kommt der Name von Katniss Everdeen her. Also diese Referenz war Suzanne Collins, als sie sich die Heldin für The Hunger Games überlegt hat, durchaus, also hatte sie im Hinterkopf. Ein bisschen anders als jetzt bei Jane Austen oder auch bei Dickens, befinden wir uns nicht in dieser klassischen so entweder Stadtlandschaft, so dieses London des 19. Jahrhunderts oder sowas, und auch nicht auf dem Land so unter Adligen, sondern wir sind eher, also wir sind um einiges entfernt von London auf dem Land. Allerdings, das spielt unter Bauern und Hirten und irgendwelchen Farmarbeitern und sowas. Und die Hauptfigur ist ursprünglich eine ja einigermaßen gebildete, aber eigentlich mittellose junge Frau, die dann durch eine Erbschaft erbt eben einen großen, wie nennt man das? Bauernhof ist ja nur so ein, also so ein
Gut.
An Gut, genau, sowas. Letztendlich geht, also sie ist sehr, sehr, sie liebt ihre Unabhängigkeit sehr. Sie wird von drei Männern vor allen Dingen umworben. Allerdings eigentlich will sie erstmal, ja, sie schätzt das sehr, dass sie eben ihr eigenes, ihren eigenen Lebensunterhalt bestreiten kann, dass sie nicht heiraten muss. Und sie ist auch vom Geiste her so unabhängig, dass sie das eigentlich nicht möchte. Und das ist eigentlich das genauso im Thomas Hardy-Text auch schon angelegt. Das kommt, wenn man jetzt den Film sieht, diese Figur wird von Carey Mulligan gespielt. Das kommt sehr modern rüber, aber da ist nichts dazu erfunden. Das ist im Buch tatsächlich so, wie wir es jetzt sehen. Die drei Männer, die sie umschwärmen, sind einerseits Gabriel Oak, der am Anfang so ein Kleinbauer ist im Prinzip, aber verliert dann durch einen Umstand sein Hab und Gut und arbeitet dann am Schluss für sie auf ihrem Gut. Der wird gespielt von dem Belgier Matthias, wie heißt er, Schoonaerts, den man auch aus Geschmack von Rost und Knochen kennt. Und hatte ich auch mal über ihn gesprochen, als er in Die Gärtnerin von Versailles mitgespielt hat und in The Drop und sowas hat er gespielt. Also ist jemand, den man durchaus jetzt auch mehr sieht. Außerdem der Nachbar, Gutsbesitzer Boltwood, gespielt von Michael Sheen. Und dann taucht irgendwann noch so ein zwielichtiger Sergeant auf. Und die drei versuchen eben, sie zu bezirzen, an Land zu ziehen, zu heiraten, was auch immer. Und
sie ist aber eine gute Partie, wenn die da so einen Hof hat und so.
Ja, genau, sie ist eine gute Partie. Und gut, die drei haben durchaus unterschiedliche Interessenlagen vielleicht jetzt auch. Und sie sind auch sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Was dabei dann am Schluss so rauskommt, möchte ich eigentlich nicht so sagen. Der Film sieht sehr schön aus, also die Landschaft ist sehr schön eingefangen. Auffällig ist, dass das Wetter immer ziemlich gut ist. Das ist jetzt nicht so meine Erfahrung von Großbritannien, aber okay. Für den Film finde ich das sehr in Ordnung. Ansonsten ist es auf jeden Fall so, dass der Film davon lebt, dass zumindest drei der Hauptfiguren fantastisch besetzt sind. Carey Mulligan ist perfekt für diese Rolle, ist wirklich so gut. Matthias Schoonaerts ist einfach, also erstmal ist er unglaublich schön. Ich habe ganz klare Zeichen von Verliebtsein, nachdem ich diesen Film gesehen habe, bin vollkommen hingerissen, aber auch von ihm als Figur in diesem Film, was durchaus dem Buch entspricht, bin ich sehr, sehr eingenommen. Und Michael Sheen, der eben diesen Nachbar-Gutsbesitzer spielt, das ist eine durchaus schwierige Rolle, die auch, finde ich, im Film ein bisschen anders ist als im Buch. Also so, man kann ihn, finde ich, im Film etwas besser verstehen oder er ist etwas einnehmender, als er im Buch vielleicht ist. Aber das ist auch unglaublich gut gespielt. Für mich eine Fehlbesetzung ist der dritte Mann. Den finde ich nicht, was an dem wichtig ist, klar, er ist zwielichtig und ein bisschen gruselig vielleicht auch und sowas, das ist er. Aber wichtig an dem ist auch, dass er sie schon beeindruckt und irgendwie dieses Abenteuerliche und auch irgendwie Grenzen überschreiten oder sowas, dass sie schon fasziniert von ihm ist und das kommt für mich überhaupt nicht rüber. Also der dritte Mann ist für mich jetzt nicht unbedingt eine gute Besetzung. Eine Sache,
der ist im Buch sonst besser.
Nee, also im Buch würde ich sagen, ist er vielleicht noch negativer geschildert, aber wichtig ist, dass er schon so eine, dass man nachvollziehen kann, warum sie von ihm trotzdem also wieder bessere Wissen im Prinzip so fasziniert ist trotzdem. Das kann man im Buch schon nachvollziehen. Es gibt auch eine Verfilmung aus den 60er Jahren, wo diese Figur noch zentraler ist. Und da ist es auch jemand, der ganz charismatisch ist. Also der muss eigentlich charismatisch sein. Der ist zwar schon auf den ersten Blick jemand, der nicht vertrauenswürdig ist und so, aber er muss charismatisch sein. Und das ist der Schauspieler, gespielt von Tom Sturridge, für meine Begriffe nicht. Also ich finde, da flacht dieser Konflikt leider etwas ab. Das Ganze entwickelt sich dann recht dramatisch und passiert so dies und das, worüber ich eigentlich nichts sagen will. Ganz interessant ist, dass der Film doch einiges an Kürzungen vornimmt. Also er kürzt Begebenheiten und Entwicklungen raus. Und das funktioniert meiner Meinung nach erstaunlich gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass man das Buch so kürzen kann, ohne dass es ja zu gravierenden Einbußen kommt. Aber ich finde, dass es eigentlich sehr gut gemacht ist. Dadurch kommt ein relativ schlanker Film unter 2 Stunden, was bei so einer Vorlage, finde ich, schon eine Herausforderung ist, kommt dabei raus. Und das ist.
Was hat das Buch, weißt du das?
Ach ja, ich weiß nicht, 400 Seiten oder sowas. Also okay, sowas in dem Dreh. Und es ist sehr kompakt. Also. Und es passiert auch viel. Also das ist durchaus eine Herausforderung. Ich finde, im letzten Teil des Films, vielleicht so im letzten Viertel, fehlt die Zeit ein klein bisschen. Da bin ich der Meinung, hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen sollen, es auszuerzählen. Aber ansonsten klappt das wirklich erstaunlich gut. Also und ja, ich bin ja natürlich generell sehr dafür, 2 Stunden Filme zu machen, auch wenn man aus dem Material vielleicht 3 Stunden oder was auch immer mehr machen könnte. Ich glaube auch, dass
dreimal 2 Stunden, oder?
Das vielleicht jetzt nicht, aber
wie heißt der, Peter Jackson geben?
Ja, genau.
Ein paar Orks einbauen oder so.
Ja gut, ich glaube, niemand hat die Geduld, eine Thomas Hardy-Verfilmung auf 9 Stunden aufzuteilen oder so. Aber ich glaube, dass der Film aus den 60ern, ich habe den vor langer Zeit mal gesehen, ich glaube, dass der auch ein ganzes Stück länger ist. Also der kam mir damals auch sehr lang vor. Und das war ja vor einer Zeit, als ich noch nicht gewohnt war, dass Filme sowieso immer mindestens 2 Stunden haben und so. Also ich glaube, dass der länger ist.
155 Minuten
ging. Ah ja, okay. Also ja, deswegen, der Film hat mich schon begeistert. Ich muss dazu sagen, ich habe ihn 3 Abende in Folge jeden Abend geschaut. Ich hatte nämlich jetzt
Was?
Drei, ja, ich hatte jetzt nämlich 3 Abende, wo der Marc gearbeitet hat. Und dann habe ich am ersten Abend den Film geschaut, weil ich wusste, dass er ihn den bestimmt nicht mit mir anschauen möchte. Am zweiten Abend habe ich nochmal gedacht, oh, jetzt würde ich gerne nochmal so auf bestimmte Sachen nochmal eher achten. Und dann am dritten Abend hatte ich einfach Lust, eine bestimmte Szene nochmal anzuschauen und dann habe ich weitergeschaut. Ja. Insofern, ich bin schon irgendwie. Ich halte den Film keinesfalls für perfekt aus den genannten Gründen, aber ich bin trotzdem schwer begeistert. Ich weiß, dass ich mal erklärt habe, dass ich 9 Punkte Filmen gebe, die ich eigentlich perfekt finde, und 10 Punkten Filmen, die ich liebe. In diesem Fall würde ich sogar sagen, der Film ist nicht perfekt, aber ich liebe ihn trotzdem. Wobei ich ganz ehrlich gesagt auch nicht ganz sicher bin, wie viel das damit zu tun hat, dass ich eben diese Figur des Gabriel Oak so umwerfend finde und so wahnsinnig von ihr eingenommen bin, dass ich vielleicht auch überhaupt nicht objektiv sein kann dem Film gegenüber. Aber ja, also mir hat er ein sehr, sehr großes Vergnügen bereitet. Aber wie gesagt, ich glaube, dass du den nicht anschauen musst. Ich glaube nicht, dass es deine Baustelle ist. Aber
fürchte ich auch. Aber ich finde es trotzdem spannend, darüber zu hören. Also das finde ich halt immer schön, wenn wir über Filme reden, die mich vielleicht nicht interessieren, die ich vielleicht nie schauen werde, aber vielleicht spricht irgendwann mal mit mir jemand drüber und sagt, hier, ich guck gerne so, ich sage jetzt mal übertrieben, Kostümfilme, und dann kann ich sagen, Moment, wir haben doch mal, die Claudia hat ihn empfohlen und der ist gut, und wenn die Claudia sagt, der ist gut, dann ist der gut, guck dir den an, und dann, weißt du, dann kann ich sagen, hier, guter Film.
Genau. Ganz spannend
ist. Madding Crowd. Wie heißt der auf Deutsch?
Am Rande der grünen Welt. Was auch ganz spannend ist, dass Thomas Vinterberg, der Regisseur, als nächstes Filmprojekt, übrigens auch wieder mit dem schönen Matthias Gunnarts, einen Film mit dem Titel Kursk bringt. Also offensichtlich kein Kostümfilm. Zurück in die Gegenwart. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja.
Oh ja, das kann gar nicht so schlecht. Ja,
ich habe noch gar keine Punkte gegeben. Ich glaube, ich gebe 8 Punkte. Aber das ist wirklich, das ist mein Verstand, der 8 Punkte gibt. Mein Herz gibt 10.
Ja, dann gib doch 10, ist doch egal. Ist doch unsere Sendung.
Ja, nein, aber ich denke, 8 Punkte sind sehr ehrlich. Deswegen, ich bleibe bei den 8 Punkten.
Okay.
Jo, das war Far from the Madding Crowd.
Okay.
Wir haben noch Legend.
Ja. Ich habe irgendwie am vergangenen Wochenende schon angefangen, Legend zu schauen. Ein Hörer von uns, der Benny, hatte mir den empfohlen. Der hatte den nämlich in der Sneak. Wir haben irgendwie ein bisschen geschrieben. Der hatte mir erzählt, dass er in der Sneak war und da irgendwie so einen ganz schlechten, Mafia-mäßigen Film geschaut hat und dass ihm Legend so viel besser gefallen hat und den soll ich unbedingt mal gucken. Und jetzt ist auch der erste Film, wo ich sagen muss, wo ich den geschaut. Du hast den Thomas Vinterberg-Film auf DVD geschaut, richtig?
Ja.
Gut, wir sind nur gewinnen. Legend habe ich auf, ich glaube, auf Netflix oder auf Amazon Prime geguckt. Ich glaube, auf Amazon Prime. Es geht um die Cray-Zwillingsbrüder, die in den, oh Gott, wann war das? In den 60ern, Anfang 70er, in London ihr Dasein als Gangster gelebt haben. Der eine von den, die beiden Zwillinge werden beide gespielt von Tom Hardy in einer krassen Doppelrolle. Ich weiß nicht, hattest du den Film schon mal gesehen?
Nee.
Ausschnitte oder sowas?
Ja, Ausschnitte, ja.
Also wie der das spielt, wie gleich die sind, weil es halt eine Person ist und die Personen sich sehr ähnlich sehen, weil sie ja die gleiche sind. Und wie unterschiedlich er sie spielt, wie unterschiedlich sie sprechen, wie unterschiedlich sie sich bewegen, wie unterschiedlich sie dastehen, wie sie laufen, wie sie, alles unterschiedlich. Das ist total geil. Also das ist so cool gemacht. Also jedenfalls die beiden, wir erleben, wie sie langsam ihr Gangster-Imperium aufbauen und da immer mächtiger werden. Sie haben irgendwie Nachtclubs und wer weiß was und da immer weiter, ja nicht in der, das klingt so computerspielmäßig, in der Rangliste aufsteigen, aber sie werden halt immer größere Nummern in der Gangster-Szene und einer von beiden muss dann ins Gefängnis gehen und der andere, naja, verwaltet das Vermögen nicht ganz so gut. Der eine von beiden ist eher schlau, leider muss der in den Bau, der andere ist nicht so intelligent. Einer ist hetero, einer ist ganz offen schwul, was halt in der Zeit irgendwie sehr, ich sag mal vorsichtig, schwierig ist. Aber der hat halt so viel Autorität, dass ihm da keiner einen Strick draus drehen kann. Mhm. Weil er weiß, wenn du dem versuchst irgendwie blöd zu kommen, damit dass er schwul ist, dann hast du halt vielleicht deinen letzten Tag erlebt oder jedenfalls wirst du dann ein paar Wochen im Krankenhaus leben. Und ja, ich möchte da jetzt nicht zu viel spoilern. Ein wundervoller Film. Ich habe ihn versucht auf Englisch zu schauen. Ich habe es nicht geschafft. Also insbesondere den einen Bruder konnte ich fast nicht verstehen, weil so die ganze Zeit nuschelt, du kriegst die Musik gar nicht richtig auf und dann spricht halt noch so ein British Accent aus London. Ich habe es echt fast nicht verstanden. Also ich habe durch die höre halt viele amerikanische Podcasts, deswegen habe ich mir ein Gefühl für die amerikanische Sprache angewöhnt, aber das mit dem britisch Englisch, also ich habe es leider nicht geschafft, da wirklich den Film im OV zu gucken. Ich habe ihn auf Deutsch geguckt, aber er war ganz gut übersetzt. Was ganz, ganz wundervoll ist, das erste Mal, wenn der eine von den beiden Brüdern, der auf Frauen steht, seine neue Freundin ausführt. Also er ruft sie immer wieder bei sich zu Hause ab und sie hat halt immer Stress mit ihrer Mutter, weil er ja ein Gangster ist. Und der steht halt immer vor der Tür und hört mit, wie sie ihre Tochter anschreit, weil sie sich mit so Gangstern abgibt. Und dann führt er sie aus und dann gehen sie zusammen in einen von seinen Clubs und dann gibt's halt ein Zitat an Goodfellas, an diese, wir haben ja vor der Sendung schon geklärt, aber vielleicht der eine oder andere Hörer kennt diese lange Eröffnungssequenz in Goodfellas, wo der Indy in den Club reinläuft und das eben in so einer fünfminütigen durchgehenden Sequenz gedreht ist. Das hat Michael Ballhaus damals gedreht bei Goodfellas. Ich weiß gar nicht, wie der Kameramann hier hieß, bei Legend. Aber Dick Pope, aber der sagt mir jetzt gerade nichts. Der hat Akte X den Film gemacht. Immerhin. Und die Chroniken von Narnia. Und Lara Croft. Naja, gut. Jedenfalls gibt es da auch so eine Eröffnungssequenz, wo halt in einem Schnitt er durch diesen Club am Anfang läuft und wir auch, wie bei Goodfellas, erklärt bekommen, wie mächtig er ist, wie die Leute ihm zu Füßen liegen, welche Rolle er in diesem ganzen Gefüge hat und wie beeindruckt seine Freundin davon ist. Und dieses Filmzitat ist so gut und die Umsetzung ist richtig toll. Also wirklich, wirklich sehr schön. Und eben nicht nur die Eröffnungssequenz, es sind auch sonst viele Szenen, wo ich dachte, so angehalten habe, noch ein bisschen zurückgespult habe und mir das einfach nochmal so einfach nur mit einem ästhetischen Auge angeguckt habe. So, weil es einfach so schön aussieht, so toll ist, so besonders gefilmt ist. Es gibt auf YouTube einen Kanal, der heißt Every Frame a Painting, der sich genau mit solchen Themen befasst und solche Situationen irgendwie, dass jedes Bild, also jede Einstellung irgendwie besonders und klug durchdacht, dass so fühlt sich der Film an. Zusätzlich dazu, dass er eine schöne Geschichte erzählt. Eben diesen Auf- und Niedergang der beiden Cray-Brüder in London, im Londoner Untergrund. Ja.
Okay.
Empfehlung 7,5-8 Punkte.
Okay, gute Woche. Bis auf den
Sneak-Film. Ja, das war eine hervorragende Woche. Ich hab noch einen Film gesehen, aber ich kann mich nicht erinnern, was das war.
Ich bin schon
die ganze Zeit überlegt.
Schau mal, wie passend das ist, dass wir von einer Thomas Hardy-Literaturverfilmung zu einem Tom Hardy-Film gehen.
Ja, also als hätten wir das geplant. Das hätten wir wirklich mal vor uns überlegen können. Das wäre die Überleitung der Woche gewesen. Aber nee, wir haben es natürlich wieder nicht hingekriegt.
Ja.
Ja.
Tja, ist doch einiges dabei, was man auch mal anschauen kann.
Auf jeden Fall. Also meine drei Filme möchte ich allen ans Herz legen. Kann man alle gut gucken. Jetzt weiß ich. Oh, und wir haben letzte Woche grandios viele Kommentare gekriegt.
Ja, wie viele waren es bisher?
Ich weiß gar nicht, ich glaube 13.
Okay, aber unsere mitgezählt.
Ja, aber du antwortest ja immer ganz drauf.
Ich 10, Bob 3.
Nein, stimmt gar nicht.
Nein.
Cool, und Matt hat sich ausgetauscht, das finde ich am besten. Das finde ich so cool, wenn sich unsere Hörer untereinander austauschen.
Ja. Siehst du, da denkst du wie ein Lehrer. Lehrer finden das ja auch immer gut, wenn die Schüler miteinander reden und nicht nur mit ihnen.
Genau. Ja, und der Erik hat geschrieben. Und ach, stimmt, da haben wir doch noch über Technik diskutiert. Finde ich hervorragend, ja.
Ja.
Und unser Hörer Christian hat erzählt, dass er sich heute durch den Kölner Tatort kämpfen würde, weil er ja lokalpatriotisch mal hören, also weil wir uns letzte Woche, ich habe mir den Frankfurter nicht gegeben, aber der Bob hat ihn fertig geguckt und er würde jetzt, er hat letzte Woche auch den Frankfurter durchgeschaut.
Sehr tapfer.
Ja, wirklich tapfer. So, das waren die Kommentare. Gut. Ich war noch aus. In Frankfurt ist ja eine hervorragende Barszene in den letzten Jahren entstanden und bei uns sozusagen, deutlich westlich von Frankfurt in Wiesbaden-Mainz, ist es ja eher so, geht so. Und ein Freund von mir hat mir irgendwie letzte Woche oder so geschrieben, so, ich bin in der Bar in Mainz, kennst du die? Nee, noch nie gehört, also von Mainz. Ich war irgendwie 3-4 Mal in Mainz aus, irgendwie als wir mit der Jenny uns gerade kennengelernt haben, erste Dates. Ja, war geht so. Also war neben. Ja, aber da war ja auch ganz anderes wichtig als tolle Drinks. Nicht, dass es jetzt anders wäre. Egal. glaubt mir eh keiner.
Oh, oh.
Und ja, Spiritus in Mainz. Noch nie von gehört. Und er so, ja, ist total super, gefällt euch. So, ja, genau. Dann haben wir mit denen ausgemacht. Das war die, die Trauzeugin von der Jenny, die kennst du jetzt auch. Und ihr, ihr Freund. Und ja, dann sind wir da hingegangen und kommen rein und die Barkarte ist schon, also es ist nur mit so Kreide an die Wand geschrieben, so ja, hier, wir machen alle, sie machen alle Liköre, alle Sirups und so, machen sie alle selber, Spirituosen kaufen sie ganz normal, haben einen riesigen Gin-Vorrat und dann haben wir halt jeder drei Drinks gehabt, das heißt, wir haben 12 Drinks probiert am Ende und die waren halt alle richtig gut, alle auf den Punkt, alle ganz toll gemacht. Ja, also in der zweiten Runde hatte ich so eine Mischung aus einem Rum Manhattan und einem Rum Old Fashioned, weil der eben den Wermut als Sirup eingekocht hat und dann wurde es halt so eine Mischung und es war ein richtig toller Drink und trotzdem in der Runde der schwächste. Mhm. Und also so tolle Sours, tolle Manhattan, also richtig, richtig gut. Falls jemand zufällig aus Mainz kommt und mal schön weggehen möchte, so in der Altstadt hinten Richtung kurz vorm Kino, Spiritus, die Bar in Mainz. Echt cool. Kann ich wirklich empfehlen.
Sehr gut.
Ja, und das Schöne war, als wir dann rausgekommen sind, hat es geschneit und es lag irgendwie 2 cm, 3 cm Schnee. Und wir sind mit dem Zug gemütlich nach Hause gefahren. Es hat geschneit, als wir nach Hause gekommen. Das war so schön. Ich freue mich ja im Moment, wenn es schneit. Finde ich ja wirklich schön.
Ich find's auch schön.
Die armen Hörer, die das im Juli hören, sich denken so, alter Schnee, was stimmt denn mit dir nicht? Es hat 38 Grad, mir ist viel zu warm. Ja, als wir aufgenommen haben, war Anfang Januar, da hat's geschneit.
Sehr schön.
Ja, sieht so aus, als ob der Robert nicht zurückkommen möchte.
Nein, er kämpft noch an der Babyfront.
Naja.
Oh.
Wie?
Also ich kämpfe,
das,
ich kämpfe
war aber
noch.
Eine Überraschungs-Entry jetzt.
Naja, sie ist wach und brüllt jetzt hier wahrscheinlich gleich die Aufnahme in zwei.
Das war jetzt ein bisschen so wie in welchen Shows ist das so, wo man dann so sagt so, ja, vielleicht kommt er ja auch mal vorbei und dann kommt so aus dem Off kommt so die Stimme reingeschaltet, so ganz schlecht eingesetzt, vorbereitet, überraschend sowas.
Ich habe schon überlegt, ob ich am Ende ein Tschüss aufnehmen muss und noch das dem Stefan schicke, damit er es an die richtige Stelle schneiden kann. Aber
ja. Nein. Okay,
nee, das
also,
Kind hat zwischendrin beschlossen, dass es diese Sendung torpedieren möchte und ich habe dann noch rechtzeitig auf Mute gedrückt, um euch nicht aus dem Konzept zu bringen.
Ja, das war sehr beeindruckend. Nichts gehört.
Tja, wir haben nur einmal zwischendurch gemerkt, so, haben wir dich angesprochen, aber dann warst du leider weg.
Der Bob ist halt ein super Vater. Er hat die Unzufriedenheitsäußerung seines Kindes antizipiert und uns schon vorher weggeschaltet oder umgekehrt.
Oder ja, so ein Profi-Podcaster, dass er möchte, dass die Spur clean bleibt.
Genau.
Sehr gut.
Kind, möchtest du mal hier die Podcast sabotieren? Komm, mach mal. Naja, mehr als Geschnaufe ist da jetzt gerade nicht.
Das ist doch ganz gut, oder?
Also es ist schon...
Wenn ihr den Blick sehen könntet, wie scheuert sie mich anguckt, so nach dem Motto, was soll ich mit diesem schwarzen Ding, was du mir vors Gesicht hältst?
Können wir schon so weit gucken?
Na, wenn ich sie 10 cm davor halte, ja.
So, das, ja. Ja. Aber ja. Sie wird trotzdem nicht erkennen, was das ist.
Nee, völliges Unverständnis steht in ihr Gesicht geschrieben.
Sehr schön.
Hast du denn in der Woche einen Film geschaut?
Ich?
Ja.
Nee, nicht die Bohne. Ich bin zu nichts gekommen. Ich habe eine Folge Tatortreiniger geguckt, aber auch keine neue, deshalb lohnt es nicht zu besprechen. Tatortreiniger ist einfach immer eine Empfehlung, grundsätzlich. Und da ist ja jetzt gerade eine neue Staffel erschienen. Das habe ich wohlwollend zur Kenntnis genommen und habe dann erstmal festgestellt, dass ich dann noch Folgen habe aus den alten Staffeln, die ich nicht gesehen habe. Und habe dann erstmal angefangen aufzuholen. Deshalb kann ich zu den neuen noch nichts sagen, aber die werden mit Sicherheit auch großartig sein, weil ich habe bisher vom Tatortreiniger noch fast keine schlechte Folge gesehen. Ja, aber ansonsten, man kommt nicht so richtig zu viel Film und Fernsehen. Und wenn dann eben zu so kurzen Sachen wie in der Folge Tatortreiniger mit 20 Minuten, das lässt sich mal irgendwo dazwischen schieben, wenn das Kind schläft, aber so 1,5-2 Stunden Film, das kann ich vielleicht mal machen, wenn meine Freundin schon im Bett liegt mit der Kleinen. Oh, die die Unzufriedenheit wird hier wieder größer. Aber ja, Film gucken ist im Moment schwierig.
Sehr schön. Wie als hätten wir so ein kleines Alien mit.
Ja. Da.
Sehr gut.
Ja, also das degeneriert gleich. Ich sag mal tschüss, ne?
Frag sie mal, ob sie die Abmoderation machen möchte.
Möchtest du ja, die bitte. Abmoderation machen? Ja. Und
okay, genug
dabei
Papa.
Lassen wir es dann jetzt, ne?
Okay. Gut.
Tschüss, ja, Bob.
Dann würde ich sagen, auch. Verabschieden wir uns auch mit diesen Worten. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen, oder?
Nein, kann man oder? Nicht. Wir freuen uns auf Kommentare, auch per Audiokommentar. Die Hörer müssen aber nicht schreien.
Nein. Okay.
Gut.
Dann
bis nächste Woche.
Good night and good luck.
Oh.
Tschüss.
Ciao.
Jo. Tschüss.